SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zum Rendezvous. Die UBS macht im dritten Quartal einen Gewinnsprung, ein süßer Abschied für Konzernchef Ermotti. Die USA wollen Sudan von ihrer Terrorliste streichen. Unser Afrika-Korrespondent erklärt, wie wichtig das für das nordostafrikanische Land ist. Die ETH Zürich eröffnet ein neues Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz. Wie das der Gesellschaft nutzen soll und wie man mit ethischen Fragen umgeht. Und Ralf Lewin vertritt in Zukunft rund 12'000 Jüdinnen und Juden in der Schweiz. Von wenig religiösen bis zu orthodoxen.
Ich bin nicht sehr religiös, aber ich bin doch seit meiner Jugend ein sehr bewusstes Mitglied von unserer Gemeinde. An der Hohen Feiertag gehe ich in die Synagoge. Das ist so mein Thema.
Was dem neuen Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes wichtig ist, erzählt er im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. UBS-Chef Sergio Ermotti hat heute seine letzten Quartalszahlen präsentiert. Und es sind Zahlen, die dem scheidenden Konzernchef Freude bereiten dürften. Die UBS macht rund 2 Milliarden Dollar Gewinn. Das ist doppelt so viel wie im Vorjahr und deutlich mehr, als Analysten vorausgesagt haben. Jan Baumann von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Sergio Ermotti verabschiedet sich mit einem regelrechten Gewinnsprung. Was hat ihm dieses Abschiedsgeschenk beschert?
Kurz gesagt, die Kundschaft macht mit. Trotz Corona-Krise ist und bleibt sie offenbar rege im Geschäft mit der UBS. Man sieht das etwa in der globalen Vermögensverwaltung, dem wichtigsten Standbein der Bank. Die Kundinnen und Kunden, die kaufen und verkaufen beispielsweise fleißig Aktien und andere Finanzanlagen. Diese insgesamt hohe Kundenaktivität bringt der Bank zusätzliche Einnahmen und das würde ich als den wichtigsten Grund für das gute Ergebnis bezeichnen.
Sergio Ermotti verlässt die UBS nach 9 Jahren an der Spitze. Als er 2011 antrat, tat er das nach der Finanzkrise. Jetzt geht er wieder während einer Krise, der Corona-Krise. Die Vorzeichen, die sind aber komplett andere.
Ja, tatsächlich 2 Krisen, aber ein doch recht anderes Bild. Diesmal ist die grösste Schweizer Bank ein Teil der Lösung, oder sie will es zumindest sein, sie stellt sich so dar, indem sie zum Beispiel Kredite vergibt, auch an Firmen hier in der Schweiz. Und schaut man sich die Risiken an, die die UBS dabei eingeht, so kann man Stand heute sagen, die Bank erscheint fähig, diese zusätzlichen krisenbedingten Risiken zu schultern. Jetzt können wir hoffen, dass das so bleibt. Das war in der Finanzkrise natürlich ein ganz anderes Bild, damals 2008 und in den Folgejahren. Damals musste die UBS vom Staat gerettet werden und hatte sich übernommen mit zu viel Risiken.
Die UBS eben ist heute eine andere als bei Sergio Ermottis Antritt. Er hat die Bank damals wieder auf Kurs bringen müssen. Welches sind seine größten Verdienste?
Größtes Verdienst, würde ich sagen, ist, dass die Bank heute stabil dasteht. Sie hat massiv mehr Kapital auf die Seite gelegt. Dieses Sicherheitskapital, das steht als Puffer zur Verfügung für den Fall, dass es eben wieder einmal größere Verluste geben sollte. Die UBS hat heute auch einen klaren Fokus. Sie konzentriert sich im Wesentlichen auf das Vermögensverwaltungsgeschäft. Und dieses veränderte, weniger riskante Geschäftsmodell mit dem Fokus auf Vermögensverwaltung, dieses Geschäftsmodell gibt der UBS ein klares Profil, ein Profil als Bank, die auch unter wirtschaftlich schwierigen Bedingungen ansprechende Resultate erzielen kann. Das würde ich sagen, ist Ermottis wichtigstes Verdienst.
Und was würde auf der anderen Seite, auf dem Minuszettel des scheidenden UBS-Chefs stehen? Dieser gehört ja immerhin zu den bestbezahlten Bankern Europas.
Ja, nun, eine herbe Enttäuschung ist der Aktienkurs. Der ist immer noch ungefähr dort, wo er 2011 war, als Ermotti ans Ruder kam. Auch keine gute Figur macht die UBS beim Thema Kosten. Von jedem Franken, den sie einnimmt, gehen mehr als 70 Rappen gleich wieder weg, als Aufwand unter anderem für das Personal, also auch für die Löhne und die Boni der Banker von der UBS. Es wird deshalb interessant sein zu sehen, wie der neue Konzernchef, der Niederländer Ralf Hamers, beim Thema Kosten ansetzt. Es würde nicht erstaunen, wenn er der Bank ein Sparprogramm auferlegt, während er gleichzeitig beispielsweise in die beschleunigte und in die konsequente Digitalisierung des Geschäfts der UBS investieren muss. Also die Digitalisierung, die bleibt eine offene Baustelle, die Amorti auch zurücklässt.
Danke für diese Einschätzungen, Jan Baumann aus der SRF Wirtschaftsredaktion. Nun zu weiteren Meldungen des Mittags mit Christian Lüscher.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 3008 neue Corona-Infektionen. Es handelt sich um positive Testergebnisse der letzten Tage, die dem Bundesamt in den letzten 24 Stunden gemeldet wurden. Der 7-Tage-Schnitt ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 123% gestiegen, wie SRF Data berechnet hat. Die Zahl der Tests stieg demnach im 7-Tage-Schnitt um 40%. Weiter meldet der Bund 8 weitere Todesfälle und 53 Spitaleintritte nach einer Corona-Infektion. Die SVP unterstützt das Referendum gegen das CO2-Gesetz. Das Referendum wird getragen von einem Komitee von Wirtschaftsverbänden, darunter solche aus der Erdöl- und Automobilbranche. Das Gesetz verursache Kosten von 30 bis 40 Milliarden Franken, so die SVP. An einer Medienkonferenz hat die SVP heute auch ein eigenes Positionspapier zur Klimapolitik präsentiert. Eine intakte Umwelt sei wichtig, deshalb sei es im Interesse von allen, der Umwelt Sorge zu tragen, allerdings nicht mit Verboten oder neuen Steuern. Ebenfalls ein Referendum angekündigt haben einige Klimastreikende. Sie kritisieren, das CO2-Gesetz gehe zu wenig weit. Nach dem Staatssekretariat für Wirtschaft rechnet auch die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich mit einem geringeren Wirtschaftseinbruch. Befragungen von Experten würden zeigen, dass die Schweizer Wirtschaft dieses Jahr um gut 4% einbrechen dürfte. Im Juni lag der Wert noch bei -5%. Coop erhöht für seine Angestellten mit tieferen Einkommen die Löhne. Darauf haben sich die Sozialpartner geeinigt. Sämtliche Löhne unter 4.700 Franken pro Monat würden um 1% erhöht, teilt Coop mit. Der Mindestlohn werde monatlich um 100 Franken angehoben. Die höheren Löhne werden individuell angepasst. Alle Mitarbeitenden haben wegen der Corona-Zusatzbelastung bereits eine Prämie von 500 Franken erhalten. Die Kabelnetzbetreiberin UPC hat die Fernsehrechte an der Schweizer Eishockey-Meisterschaft missbraucht. Zu diesem Schluss kommt die Wettbewerbskommission WEKO. Für die Jahre 2017 bis 2022 besitzt UPC das Recht, die Spiele der Schweizer Eishockey-Meisterschaft direkt zu übertragen. Sie sei deshalb in diesem Bereich marktbeherrschend, schreibt die WEKO. UPC habe diese Marktmacht missbraucht, indem sie der Swisscom kein Angebot gemacht hat, Live-Eishockey auch in ihrem Swisscom-TV auszustrahlen. Dafür wird UPC nun mit 30 Millionen Franken gebüßt. Der Entscheid kann noch weitergezogen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR verurteilt die Schweiz, weil sie einem Witwer die Fortzahlung der Witwerrente verweigerte. Die Schweiz verstoße damit gegen die Gleichbehandlung von Mann und Frau, urteilte das Gericht einstimmig. Der Hintergrund des Falls: Nachdem das jüngste Kind volljährig geworden war, erhielt der Mann keine Witwerrente mehr. Hätte es sich um eine Witwe gehandelt, hätte sie die Rente weiterhin erhalten. Diese Ungleichbehandlung sei heute aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen nicht mehr zu rechtfertigen, sagen die Straßburger Richter. Das Wetter. Heute und morgen scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. Nebelfelder im Mittelland lösen sich tagsüber auf. Die Temperatur erreicht heute rund 14 Grad, in den Föhngebieten 19 Grad. Morgen ist es nochmals wärmer mit rund 18 Grad und in den Föhntälern gibt es bis 24 Grad. Im Süden bleibt es weiterhin wechselnd bewölkt bei etwa 15 Grad.
Seit Jahren steht Sudan auf der Terrorliste der USA zusammen mit Nordkorea, Iran und Syrien. Das hat das Land international isoliert. Nun aber wollen die USA Sudan von dieser Liste streichen. Im Gegenzug muss Sudan 335 Millionen US-Dollar zahlen als Entschädigung für US-amerikanische Terroropfer in der Region. Ich habe Afrika-Korrespondent Samuel Burri gefragt. Sudan bemüht sich seit Jahren, von dieser Liste gestrichen zu werden. Warum lenken die USA gerade jetzt ein?
Ja, ich glaube, da geht es vor allem um Wahlkampf. Präsident Trump will einen weiteren außenpolitischen Erfolg vermelden. Eigentlich wollte ja die US-Regierung als Teil dieses Deals auch, dass sich Sudan und Israel annähern. Theoretisch zumindest befinden sich diese beiden Länder noch immer im Kriegszustand. Diese Annäherung, die war Bedingung noch im August, als US-Außenminister Pompeo den Sudan besuchte. Doch Sudans Premier Hamdok hat dann deutlich gemacht, dass die sudanesische Übergangsregierung derzeit nicht über eine Annäherung mit Israel diskutieren will. Also geben sich die USA nun offenbar damit zufrieden, dass sie Entschädigungszahlungen des Sudans bekommen, obwohl das Thema Israel noch nicht ganz vom Tisch zu sein scheint.
Sie sagen es, Sudan muss 335 Millionen Dollar Entschädigung zahlen, unter anderem für die Terroranschläge auf die amerikanischen Botschaften in Tansania und Kenia 1998. Wie schwierig ist das für Sudan? Das Land befindet sich ja schon seit langem in einer tiefen Wirtschaftskrise.
Ja, das ist sicher sehr schwierig. Wahrscheinlich hat Sudans Zentralbank zumindest einen Teil dieses Betrages gleich selbst gedruckt. Darauf deutet zumindest hin, dass die sudanesische Währung im letzten Monat massiv abgewertet wurde. Und diese Bezahlung ist sicher auch nicht das, was der Sudan wollte, hat sich aber schon seit längerem so abgezeichnet. Der Sudan gelangte auf die Terrorliste vor 27 Jahren, weil das Land damals Osama bin Laden Gastrecht gewährte und der eben die Anschläge auf die US-Botschaften orchestriert haben soll. Nun also muss Sudan bezahlen, wird aber dafür Hilfslieferungen erhalten von den USA, meldet eine sudanesische News-Website. Plus auch Saudi-Arabien und seine Partner sollen den Sudan mit über 700 Millionen unterstützen. Also da fließt Geld in alle Richtungen.
Eben, das heißt, im Gegenzug dürfte Sudans Wirtschaft profitieren, wenn das Land nicht mehr auf dieser Terrorliste ist. Was bringt die Streichung konkret?
Ja, das ist ein großes Anliegen des Sudans. Konkret würde es einen Schuldenerlass möglich machen und ausländische Investitionen zulassen. Das Land ist ja beispielsweise nicht an den internationalen Zahlungsverkehr angehängt und der Sudan könnte auch die politische Isolation verlassen. In erster Linie geht es aber schon um Wirtschaft, das sagte auch gestern Abend Sudans Premier Hamdok. Er erhofft sich, dass es der Regierung nun gelingt, die darbende Wirtschaft des Landes wieder in Schwung zu bringen.
Vor rund anderthalb Jahren wurde Sudans Langzeitherrscher al-Bashir gestürzt. Welchen Einfluss hat nun diese Streichung von der Terrorliste politisch für das Land?
Es ist ein sehr wichtiges Zeichen für die Übergangsregierung und vor allem für den zivilen Teil der Regierung. Diese Regierung besteht ja halb aus Zivilisten, halb aus Militärs. Und den Zivilisten war es offenbar ein Anliegen, da die Israel-Frage auszuklammern. Das ist ja nun offenbar der Fall. Wenn der Sudan wirtschaftlich und politisch anerkannt ist, dann stärkt das die Übergangsregierung und es ist sicher gut für den Prozess der Demokratisierung. In zwei Jahren sollen nämlich im Sudan demokratische Wahlen stattfinden.
Sie haben es angesprochen, auf dieser Liste zu sein hat auch bedeutet, politisch isoliert zu sein. Was bedeutet es international, wenn Sudan nun für die USA nicht mehr als Terrorstaat gilt?
Damit wird nun vor allem das Bestreben des Sudans honoriert, auf die Weltbühne zurückzukehren, sich nach außen zu öffnen nach dem Sturz von Langzeitherrscher Bashir vor eineinhalb Jahren. Derzeit ist ja auch eine Delegation des Internationalen Strafgerichtshofs in Khartoum zu Diskussionen. Und man spürt da schon, der Übergangsregierung, der ist es ein Anliegen, dass der Sudan künftig wieder als verlässlicher Partner gilt.
Sagt Afrika-Korrespondent Samuel Burri hier im Rendezvous. Und so geht es bei uns weiter. Die Schweiz ist längst nicht mehr Spitze in Sachen Solarenergie. Woran liegt das und was wäre zu tun, fragen wir anlässlich der heutigen Verleihung des Solarpreises. Geschlossene Wahllokale wegen der Corona-Pandemie. In den USA würden Schwarze benachteiligt, kritisieren Bürgerrechtsgruppen. Eine alte Diskussion in neuem Kleid, mehr dazu später. Und von Lengnau oder Endingen in die ganze Welt hinaus. Ein neues Buch zeigt Lebenswege von Jüdinnen und Juden aus dem Aargauer Sorbtal.
Vor allem auch viele Porträts von Menschen, von denen wir nicht wussten oder von denen man nicht gerade so offensichtlich wusste, dass sie auch mit diesem jüdischen Kulturraum in Verbindung gebracht werden können.
So die Historikerin Angela Pent. Die ganze Geschichte bei uns kurz vor eins. Zuerst Maschinen, die in der Lage sind, aus Erfahrung zu lernen und so Aufgaben von Menschen übernehmen können. Künstliche Intelligenz spielt zunehmend eine Rolle in unserem Alltag. Nun baut die ETH Zürich ein neues Kompetenzzentrum für solche künstliche Intelligenz. Über die Fachgrenzen hinaus sollen Forscherinnen und Forscher dort zusammenarbeiten. Ja, Peter Buchmann von der SRF Digitalredaktion, was ist das Ziel dieses Zentrums?
Das neue Zentrum für künstliche Intelligenz bringt Informatiker und Wissenschaftlerinnen aus ganz verschiedenen Gebieten zusammen. Aus der Medizin, aus den Umweltwissenschaften, aus der Pharmazeutik zum Beispiel. Das Ziel, diese Wissenschaftler sollen in der Forschung die Methoden der künstlichen Intelligenz nutzen können.
Künstliche Intelligenz im Alltag, wovon reden wir da konkret? Können Sie ein Beispiel machen?
Eine zentrale Rolle in der künstlichen Intelligenz spielt heute das sogenannte maschinelle Lernen. Da geht es darum, dass ein Computer in einem riesen Datenberg Muster findet, die uns Menschen verborgen bleiben. Ein Beispiel: Wenn man einem Computer tausende Röntgenbilder von Brustkrebs im Frühstadium zeigt, dann entdeckt die Maschine feinste Unterschiede zwischen gesundem und krankem Gewebe, Unterschiede, die ein Mensch nie sehen wird. Die Maschine ist in der Lage, eine genauere Diagnose zu stellen als eine Ärztin, ein Arzt. Diese Fähigkeit des Computers, aus grossen Datenmengen selbstständig zu lernen, die will man nun in der Forschung gezielt nutzen.
Es wird schon viel geforscht an künstlicher Intelligenz. Warum setzt die ETH jetzt auf ein eigenes Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz?
Ein wichtiger Grund ist sicher die internationale Konkurrenz. In der KI-Forschung und Anwendung stehen die USA und China an der Spitze. Die beiden Großmächte liefern sich einen harten Konkurrenzkampf um diese neue Technologie. Auch in Europa hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Die ETH selbst treibt seit 20 Jahren in der KI-Spitzenforschung. Für die ETH ist es nun wichtig, sich international zu vernetzen. Das neue KI-Zentrum arbeitet eng zusammen mit Forschungszentren in Europa.
Maschinen, die wie Menschen lernen, das ist ja immer auch mit Fragezeichen verbunden. Inwiefern beschäftigt man sich an der ETH auch mit gesellschaftlichen, mit ethischen Fragen?
Die ethische Nutzung von KI ist ein wichtiges Thema am neuen Zentrum. Das Ziel ist, ethische künstliche Intelligenzlösungen zu entwickeln, die den Menschen einen Nutzen bringen. Ein Problem bei maschinellem Lernen: Man sieht zwar, dass eine Software korrekt arbeitet, etwa eine richtige Diagnose stellt, man versteht aber nicht, wie diese Software arbeitet, wie sie zu diesem konkreten, korrekten Resultat kommt. Da will man an der ETH nun Lösungen finden. Ziel ist es, KI-Lösungen zu entwickeln, die nachvollziehbar sind. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für ethische KI-Lösungen.
Informationen von Digitalredaktor Peter Buchmann hier im Rendezvous. Zum 30. Mal wird heute der Schweizer Solarpreis der Solaragentur vergeben. Damit werden besonders gelungene Sonnenenergieprojekte ausgezeichnet. Der Preis geht zum Beispiel an die Besitzer eines Einfamilienhauses im Kanton Graubünden. Diese produzieren mit ihrem Haus 8-mal mehr Strom, als sie selber brauchen. Um der Sonnenenergie mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, sind solche Auszeichnungen auch dringend nötig. Denn im internationalen Vergleich hat die Schweiz ihren früheren Spitzenplatz bei der Solarenergie längst verloren. Raphael von Matt berichtet.
Wer ins benachbarte Ausland reist, der kennt das Bild. Etwa aus Baden-Württemberg. Man sieht viele Hausdächer mit Solarzellen, viel mehr als hierzulande. Das bestätigen auch die Zahlen. In der Schweiz beträgt der Anteil der Sonnenenergie an der Stromproduktion aktuell 4%. In Deutschland sind es 8%, also doppelt so viel. Und dies, obwohl die Schweiz in den 1970er und 80er Jahren zu den Solarpionieren gehörte. Doch seither sei in der Schweiz viel weniger gegangen als in den Nachbarländern, sagt Frank Rutschmann vom Bundesamt für Energie.
Bei uns gibt es diese Förderung seit 2009 und es gab auch einen politischen Willen, dass man da nicht beliebig viel Geld reinsteckt, also nicht uferlos fördert, sondern die Mittel begrenzt. Und weil wir eben später angefangen haben, gibt es noch nicht ganz so viele Photovoltaikdächer in der Schweiz wie zum Beispiel in Deutschland.
Dass die Solarenergie, die sogenannte Photovoltaik, in den letzten zwei Jahrzehnten in der Schweiz nur langsam ausgebaut wurde, stört David Stickelberger, den Geschäftsleiter des Branchenverbands Swiss Solar. Das langsame Tempo habe viel damit zu tun, dass die Politik gebremst und der Bund vor einigen Jahren auf ein neues Fördermodell umgestellt habe.
Man hat nämlich anstelle der sogenannten kostendeckenden Einspeisevergütung, wo also jede Kilowattstunde produzierter Strom zu kostendeckenden Preisen bezahlt wurde, umgestellt auf einen einmaligen Beitrag, die sogenannte Einmalvergütung. Diese deckt rund einen Viertel der Investitionskosten einer solchen Anlage.
Dadurch seien zwar viele kleine Solarstromanlagen gefördert worden, also solche, bei denen die Hausbesitzer den Strom selbst verbrauchen, den sie auf ihrem Dach produzieren. Aber eben doch viel weniger als in Deutschland. Und in der Schweiz noch viel weniger gefördert würden größere, kommerzielle Anlagen, die mehr Solarstrom als nur für den Eigenverbrauch produzierten, erklärt David Stickelberger von Swiss Solar. Und solche größeren Anlagen seien zentral, wenn man mit der Photovoltaik wirklich vorwärts machen wolle. Denn das Potenzial der Sonnenenergie sei enorm, so Stickelberger.
Wir könnten auf unseren Dächern und Fassaden rund 10% mehr Strom produzieren, als wir heute schon verbrauchen.
Theoretisch würde die Sonnenenergie also für die gesamte Stromproduktion ausreichen. Praktisch sind wir sehr weit davon entfernt. Denn in der Schweiz stehen etwa 2 Millionen Gebäude, doch Solarstromanlagen gibt es hierzulande nur rund 100'000. Um das Potenzial auszuschöpfen, müsste die Schweiz also mindestens einen Gang zulegen. Doch immerhin stellt der Bund aktuell eine Zunahme fest. Jeden Monat würden 1'400 neue, vor allem kleine, Solaranlagen gebaut, sagt Frank Rutschmann vom Bundesamt für Energie.
Das ist ein eigentlicher Boom, den wir bis jetzt noch nie gesehen haben bei uns. Das hat auch damit zu tun, dass Photovoltaikanlagen heute nicht mehr so teuer sind wie früher. Allein in den letzten 10 Jahren sind die Preise um fast 80% gesunken von solchen Anlagen.
Während der Bund also optimistisch ist und die Entwicklung positiv bewertet, ist Branchenexperte David Stickelberger weniger zuversichtlich.
Es reicht nicht, wenn jeder für seinen Eigenbedarf eine kleine Photovoltaikanlage aufs Dach macht. Es braucht sehr, sehr viel mehr, um den Herausforderungen der zukünftigen Energieversorgung gerecht zu werden.
Denn schließlich ist es die offizielle Schweizer Energiepolitik, in den kommenden Jahren den Strom der Atomkraftwerke zu ersetzen und im Kampf gegen die Klimaerwärmung den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dafür wäre die Sonnenenergie eigentlich prädestiniert. Doch bisher erfüllt sie diese Aufgabe erst zu einem kleinen Teil.
Es ist 8:08. Im US-Wahlkampf wird dieses Jahr fast weniger über Themen gestritten als über das Wählen an sich. Für Diskussionen sorgt etwa die Schließung von Wahllokalen. Die Behörden begründen diese mit der Corona-Pandemie. Bürgerrechtsgruppen hingegen kritisieren, dass vor allem Wahllokale in Gebieten geschlossen würden, in denen viele Schwarze und andere Minderheiten leben. Und dass es den Betroffenen so schwerer gemacht werde, ihre Stimme abzugeben. Allerdings sind solche Diskussionen alles andere als neu, wie ein Blick auf die Geschichte zeigt. USA-Korrespondent Matthias Kündig.
Die USA sehen sich zwar als älteste Demokratie der Welt, aber das Wahlrecht besaßen in den Anfangsjahren gerade mal 6% der Bevölkerung, nämlich nur reiche, weiße Männer mit Landbesitz. Die Frauen durften erst vor 100 Jahren wählen, die schwarzen Männer schon 50 Jahre zuvor, nach dem Bürgerkrieg. Die befreiten Sklaven machten sogleich ausgiebig Gebrauch vom Wahlrecht, sagt Geschichtsprofessor Frederick Knight vom Morehouse College in Atlanta. Schwarze Gemeinden hätten kollektiv dafür gesorgt, dass ihre Männer das hart erkämpfte Wahlrecht wahrnehmen konnten.
You saw communities mobilize to get men to the polls, literally marching in mass to the polls, collectively organizing to make sure they made good on that right that they had fought so hard to get.
Hoch war aber nicht nur die Zahl der schwarzen Wähler, sondern auch der Gewählten. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts saßen unter anderem im Kongress 2 schwarze Senatoren und 20 Abgeordnete mit dunkler Hautfarbe. Bei vielen Weißen, vor allem im rassistischen Süden, löste dies Panik aus, sagt Frederick Knight. Eine Welle der Repression setzte ein.
There was everything from political chicanery to violence and assassinations.
Schwarze Wähler und schwarze Kandidaten wurden eingeschüchtert, verprügelt oder sogar umgebracht. Zudem begannen viele Südstaaten gesetzliche Hürden zu errichten, um die Negroes, wie sie damals genannt wurden, von der Urne fernzuhalten.
They pass literacy tests, making it harder for black people to vote. They passed poll taxes, saying that you had to pay a tax in order to register to vote. They had grandfather clauses.
Wählen durfte nur noch, wer zum Beispiel einen Lese- oder Charaktertest bestand, eine Wahlsteuer bezahlen konnte und wessen Großvater bereits das Wahlrecht besaß. Alles Hürden, mit denen die politische Stimme der Schwarzen wirksam unterdrückt werden konnte.
The most entrenched phase is where there's a really explicit voter suppression.
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war es den Schwarzen in vielen Staaten zudem verboten, an den Vorwahlen der Demokratischen Partei teilzunehmen, die damals den Süden beherrschte. Somit wurden im Süden auch nie schwarze Kandidaten aufgestellt oder gewählt. Diese Maßnahmen zeigten Wirkung. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren in den Südstaaten gerade noch 3% der schwarzen Wahlberechtigten im Wahlregister eingetragen. Die meisten von ihnen wählten damals die Republikanische Partei, die in der Rassenfrage als fortschrittlicher galt. Das änderte sich erst 1965, als Präsident Lyndon B. Johnson, ein Demokrat, vor dem Kongress seine wohlberühmteste Rede hielt.
Really, it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome.
Es sei an der Zeit, Verlogenheit und Ungerechtigkeit zu beseitigen, sagte Johnson, als er den sogenannten Voting Rights Act unterzeichnete, das Gesetz, das das uneingeschränkte Wahlrecht aller Bürgerinnen und Bürger garantierte. Als Reaktion wandte sich die Mehrheit der Weißen in den Südstaaten von den Demokraten ab und machte neu die Republikaner zur Mehrheitspartei. Als das oberste Gericht Teile des Voting Rights Act wieder aufhob, errichteten die Republikaner umgehend neue Hürden, sagt Historiker Frederick Knight. Zum Beispiel strenge Ausweiskontrollen in den Wahllokalen, aber auch sogenannte Säuberungen des Wahlregisters, bei denen überdurchschnittlich viele Schwarze aus den Wahlregistern gestrichen wurden. Offiziell soll damit Wahlbetrug verhindert werden.
What their argument is that they're trying to guarantee the integrity of the election by being preemptive. And the effect is to make it harder for people to cast their vote.
Die heutigen Hürden beim Wahlrecht zielen zwar nicht mehr nur auf die Schwarzen, sondern vor allem auf Menschen aus unteren sozialen Schichten. Aber man wird den Eindruck nicht los, dass sich die Geschichte wiederholt.
Und wie die Situation heute für schwarze Wählerinnen und Wähler in den USA ist, diese Geschichte erzählt Matthias Kündig dann heute Abend in der Sendung «Echo der Zeit». Das Aargauer Surbtal gilt als Wiege des Schweizer Judentums. Denn nur hier in den beiden Gemeinden Lengnau und Endingen durften sich vom 17. bis ins 19. Jahrhundert Juden niederlassen. Vieles über diese Zeit ist bereits historisch aufgearbeitet. Seit gestern nun liegt ein neues Buch vor, eine Art Standardwerk zum Schweizer Judentum. Es zeigt den Weg auf, den Juden aus dem Surbtal gegangen sind und wo und wie sie markante Spuren auch in der Weltkultur hinterlassen haben. Aargau-Korrespondent Alex Moser.
Aus heutiger Sicht ist es skandalös, dass man die Jüdinnen und Juden damals nur in zwei Dörfern im Aargauer Surbtal wohnen ließ. Befohlen hatte dies 1696 der damalige Landvogt der Grafschaft Baden. Er profitierte von den Juden, indem er von den sogenannten fremden Schutzgenossen Schutzgelder und Abgaben kassierte. Gleichzeitig wies er ihnen aber nur Endingen und Lengnau als erlaubte Wohnorte zu und schränkte sie in ihrem Berufs- und Sozialleben massiv ein. Die Surbtaler Jüdinnen und Juden durften keine Handwerker oder Bauern sein. Sie konnten sich lediglich im Handel betätigen. So waren sie als Marktfahrer oder Hausierer unterwegs und lebten meist in ärmlichen Verhältnissen. Im Buch, das Historikerin Angela Bend zusammen mit dem Geschichtsprofessor Jacques Picard geschrieben hat, werden Geschichten und Aspekte aus dieser Zeit aufgezeigt. Wie Bend erklärt, ist im Buch aber auch wichtig, was passierte, als die Juden ab 1866 vom Bund endlich die freie Wohnsitzwahl erhielten.
Mit der Emanzipation wanderten dann sehr schnell sehr viele Juden ab. Also um 1900 waren diese beiden Dörfer entleert. Viele dieser Juden wanderten natürlich nicht nur nach Baden oder dann in der Folge nach Zürich ab, was oft geschah. Aber viele wanderten auch in die weite Welt hinaus, nach Paris, nach New York, nach Hollywood.
Dort wurde 1959 der Monumentalfilm Ben-Hur gedreht. William Wyler dirigierte Dutzende Schauspieler und 50.000 Komparsen im Film als Regisseur. Wyler war damals ein Weltstar und Sohn einer dieser ausgewanderten Zurbtaler Juden. Einer, der trotzdem eine Beziehung zu diesem Tal im Aargau hatte.
Und auch er, das ist interessant, fühlte sich sehr verbunden. Er kam, als er älter war, ins Zurbtal zurück. Er startete da einen Besuch ab und es gibt sogar so eine schöne Fotografie, wo er einen Jass klopft im Restaurant Schützen mit der lokalen Behörde.
Ein Hauch von Hollywood habe durch die engen Gassen von Endingen geweht, als Wyler da war, heißt es im Buch «Jüdischer Kulturraum Aargau». Es handelt sich um das Grundlagenwerk zur jüdischen Geschichte der Schweiz. Ein Buch, das die jüdische Kulturgeschichte in der Schweiz auch jenseits von Verfolgung und Holocaust erfasst. 50 Autorinnen und Autoren haben mitgewirkt, viel mehr als ursprünglich geplant, sagt Angela Bent, weil es viel mehr zu berichten gibt, als man ursprünglich annahm.
Vor allem auch viele Porträts von Menschen, von denen wir nicht wussten oder von denen man nicht gerade so offensichtlich wusste, dass sie auch mit diesem jüdischen Kulturraum in Verbindung gebracht werden können.
So erfährt man Überraschendes über die Lebensweise damals im Sorbtal und wie sich die Juden von damals über die ganze Welt verteilten und etwa in den USA zu einflussreichen Leuten wurden.
Es war ja dieser Meyer Guggenheim, der abwanderte in die USA und aus dieser Dynastie, kann man sagen, war dann dieser Solomon Guggenheim, der das Guggenheim Museum in New York stiftete, oder auch dessen Nichte Peggy Guggenheim, die eine sehr bekannte und berühmte Mäzenin, Kunstmäzenin in Venedig war.
So geht der jüdische Kulturraum Aargau aus Sicht der Herausgeberin Angela Bent eben über das Sorbtal hinaus, überall dorthin, wo die Juden später lebten. Und damit eben auch bis ins Guggenheim-Museum nach New York.
Alex Moser über die Geschichte der Sorbtaler Jüdinnen und Juden. Und gleich reden wir hier auf SRF 1 und 4 mit jenem Mann, der im Leben der Schweizer Jüdinnen und Juden heute eine wichtige Rolle spielt, mit dem neuen Präsidenten des Schweizerisch-Israelitischen Gemeindebundes SIG, mit Ralf Lewin. Er ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Christian Lüscher.
Das Bundesamt für Gesundheit meldet 3.008 neue Corona-Infektionen. Der 7-Tage-Schnitt ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 123% gestiegen, wie SRF Data berechnet hat. Seit gestern gab es zudem 8 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion. Die SVP unterstützt das Referendum gegen das CO2-Gesetz. Das Referendum wird getragen von einem Komitee von Wirtschaftsverbänden, darunter solche aus der Erdöl- und Automobilbranche. Das Gesetz verursache Kosten von 30 bis 40 Milliarden Franken, so die SVP. Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen ist erstmals eine offizielle Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate in Israel eingetroffen. Kurz danach haben beide Seiten Abkommen unterzeichnet für die Bereiche Luftverkehr, Investitionsschutz, Visumsfreiheit sowie Wissenschaft und Technologie.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.